Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute habe ich Evelyn Grösel zu Gast. Das ist eine Kollegin, die ich letztens kennengelernt habe, weil ich bei einem Seminar von ihr teilgenommen habe. Und es hat mir irgendwie so gut gefallen, dass ich mir gleich gedacht habe, dass ich sie gern fragen würde, ob sie bei einem meiner Podcast-Interviews teilnehmen möchte. Hallo Evelyn, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und zu welchem Thema du Seminare hältst?
Sehr gern. Also mein Name ist Evelyn Grösel, ich bin klinische Psychologin. Ich komme eigentlich aus dem elementarpädagogischen Bereich, das heißt, ich war früher Pädagogin und habe dann eben zur Psychologie gewechselt und nach dem Psychologiestudium eben die postgraduelle Ausbildung zur klinischen Psychologin gemacht und arbeite auf der einen Seite in einem Angestelltenverhältnis, das heißt, da bin ich angestellt im Anton-Brocksch-Institut, das ist eine sehr große Suchteinrichtung, die sich darauf spezialisiert hat, Abhängigkeiten zu behandeln. Und auf der anderen Seite bin ich selbstständig tätig, also das heißt in freier Praxis, wo ich psychologische Beratung und Behandlung anbiete.
Okay, danke. Ich habe bei meinen Interviews jetzt schon einige Psychologen interviewt, aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich jemanden interviewe, der als klinische Psychologin auch tätig ist. Kannst du da, falls es nicht alle Leute kennen, genauer erklären, was eigentlich die klinische Psychologie ist oder mit welchen Anliegen sich Leute an eine klinische Psychologin wenden?
Ja, also die Psychologie an sich ist ja ein sehr, sehr breites Fach, ein sehr groß gefächertes. Da kann man ganz viele verschiedene Spezialisierungen machen und die klinische Psychologie ist ein Teilbereich daraus. Wenn man im Bereich der klinischen Psychologie arbeiten möchte, dann muss man zuerst Psychologie studieren und danach eben diese Spezialisierung machen. Das heißt, die klinische Psychologie ist ein geschützter Begriff. Das heißt, das darf man nur ausüben, wenn man diese Ausbildung gemacht hat. Personen, die einen Leidensdruck haben oder an psychischen Störungen leiden, psychische Erkrankungen haben, die wenden sich an klinische Psychologen und Psychologinnen. Und man schaut dann, dass man in psychologischer Beratung bzw. Behandlung ihnen da Unterstützung bietet. Wobei wir da differenzieren. Auf der einen Seite ist die psychologische Beratung was Kurzfristigeres. Da geht es um kurze Ziele, zukunftsorientiert. Da geht es eher darum, in ein paar Sequenzen zu beraten. Okay, wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Was ist meine Frage? Und die Behandlung ist dann eher was Langfristigeres. Also da geht es dann so in den krankheitswertigen Bereich. Da geht es zum Beispiel um Depressionen, um Angststörungen, um Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Also die Psychologie ist da ja breit gefächert und da zieht sich es dann meistens auf längere Behandlungen. Also das kann sich von 4, 5 Sitzungen über jahrelange Begleitung ziehen. Das macht die Behandlung. Genau.
Okay, danke. Das heißt, du bist einerseits im Angestelltenverhältnis, eben beim Anton-Brocksch-Institut. Und andererseits selbstständig in deiner eigenen Praxis.
Genau, also das Anton-Brocksch-Institut, wir haben viele verschiedene Ambulanzen, also wo Patienten und Patientinnen, die eine Abhängigkeitserkrankung haben, ambulant behandelt werden. Und ich bin im stationären Bereich tätig, also da werden Personen stationär aufgenommen, wo vorher einfach gemerkt wird, dass ein stationärer Aufenthalt sinnvoller ist. Also wo man im ambulanten Setting nicht mehr so unterstützen kann, sondern wo ein stationärer Aufenthalt einfach sinnvoller ist. Und wir differenzieren da eben zwischen legalen und illegalen Substanzen. Also legal wäre Alkoholabhängigkeit, Medikamentenabhängigkeit, Spielsucht und so weiter. Und eben der illegale Bereich im Bereich der illegalen Drogen zum Beispiel. Genau. Und ich bin da im stationären Bereich tätig und mache vor allem psychologische Diagnostik. Mhm. Da sieht man einfach ganz oft, dass es neben dieser Abhängigkeitserkrankung auch andere psychische Erkrankungen gibt. Also es kommt sehr selten vor, dass ich nur eine Abhängigkeit habe als Person, sondern meistens ist da eine Hintergrunderkrankung da. Das heißt, es waren Ängste da und man versucht durch Alkohol diese Ängste abzubauen. Oder es war eine schwere Depression da. Oder es waren massive Schmerzen da und man versucht mit Medikamenten diese Schmerzen loszuwerden oder Schlafstörungen. Also es gibt verschiedene psychische Leidenszustände, die sehr häufig kombiniert auftreten. Also wir sprechen da von Komorbiditäten. Das heißt, dass nicht nur die Abhängigkeit da ist, sondern eben auch andere psychische Erkrankungen. Und das mache ich in der psychologischen Diagnostik. Ich kläre ab, okay, welche andere psychische Beeinträchtigungen stehen da noch im Hintergrund. Und neben der psychologischen Diagnostik mache ich im stationären Bereich noch neurologisches Funktionstraining. im Einzelsetting als auch im Gruppensetting. Da geht es darum, es ist nun mal so, dass Medikamente und Alkohol früher oder später als Nervengift wirkt, wenn man es viele Jahre lang konsumiert und das schädigend auf das Hirn wirkt. Und da kann man halt beobachten, dass viele Personen dann schon an Konzentrationsprobleme, an Merkstörungen leiden und so weiter, hin zum amnestischen Syndrom. Also ein amnestisches Syndrom ist das, wir sprechen da von Korsakow, ja. Also wenn wirklich das Gehirn so weit abgebaut ist, dass man da einfach ja, wieder fördern muss. Und das machen wir im neurologischen Funktionstraining. Und das Dritte, was wir dort anbieten, ist Biofeedback. Biofeedback ist ein psychophysiologisches Interventionsverfahren, wo man einfach diese Zusammenhänge zwischen Körper und Geist schön abbilden kann. Also das heißt, ich messe biologische Prozesse, wie zum Beispiel die Atmung, den Puls, den Hautleitwert, den Blutdruck. Und dann kann man ganz schön sehen, dass wir Einfluss darauf haben können. Also das heißt zum Beispiel, wenn jemand an Panikattacken leidet, fokussieren wir uns beispielsweise auf die Atmung. Mit einer langsamen, tiefen Bauchatmung kann man das dann schaffen, ein bisschen diese Angstzustände zu lindern. Das wäre halt dann noch der Bereich Biofeedback. Genau. Also das ist jetzt mein Angestellten. Ja. Und jetzt komme ich zu meiner Praxis. Also ich bin seit 2018 in freier Praxis tätig. Da bin ich eingemietet in eine Gemeinschaftspraxis. Und da kommen Klienten und Klientinnen zu mir mit den unterschiedlichsten Anliegen, die eben sich alle im Bereich psychologische Beratung oder klinisch-psychologische Behandlung drehen. Also das können jetzt Depressionen sein, Ängste sein, Persönlichkeitsproblematik, Beziehungsproblematik. Und das begleite ich zwischen, weiß ich nicht, 3-4 Sitzungen bis hin zu über ein Jahr, kann auch vorkommen. Und das ist eben privat finanziert und ist sozusagen ambulant.
Okay. Also sehr breit gefächert, was du anbietest.
Kann man sagen, ja. Was ich nicht mache, weil du es schon so ansprichst, ich habe eben davor mit Kindern gearbeitet, das habe ich jetzt sozusagen ausgeschlossen. Also früher im pädagogischen Bereich habe ich mit Kindern gearbeitet. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kommen mal sozusagen die Erwachsenen dran. Und ich arbeite psychologisch vor allem mit Erwachsenen, Jugendlichen auch noch und älteren Personen, aber mit Kindern eben gar nicht. Da würde ich dann immer verweisen auf andere Kollegen und Kolleginnen, die mit Kindern zusammenarbeiten.
Ja, verstehe. Dann würde ich bei ein paar Sachen gerne nachfragen, die du gerade erzählt hast. Also bei der Suchterkrankung, wo du jetzt im Anton-Brocks-Institut dazu arbeitest, wie entwickelt sich sowas, eine Abhängigkeit?
Wir differenzieren da immer, also es kommen immer viele Personen zu uns und fragen, naja, bin ich jetzt abhängig, wenn ich hin und wieder was trinke oder ab welcher Menge bin ich abhängig? Wenn wir jetzt zum Beispiel von Alkohol sprechen, da gibt es beispielsweise 3 Stufen. Wenn ich Alkohol konsumiere, um am Abend ein Glas zu genießen, das heißt, wenn wir noch bei dem Genussfaktor sind, wenn ich sage, mir schmeckt das, ich rieche es gern, hin und wieder ein Gläschen, dann muss man sich überhaupt keine Probleme machen. Die nächste Stufe wäre der Missbrauch. Das heißt, wenn wir bei Alkohol zum Beispiel bleiben, wenn ich den Alkohol einsetze, um etwas zu bewirken, dann spricht man von Missbrauch. Wenn ich jetzt in tiefer Trauer bin, weil ich eine Person verloren habe, dann missbrauche ich den Alkohol, um diese Trauer nicht mehr so intensiv spüren zu müssen, zum Beispiel. Oder wenn ich soziale Ängste habe und mich nicht traue, auf andere zuzugehen, missbrauche ich den Alkohol, um auf andere Leute zuzugehen, um mich mehr zu trauen, zum Beispiel. Mhm. Ja? Und die nächste Stufe wäre nun mal die Abhängigkeit. Da gibt es jetzt für die Diagnostik verschiedene Kriterien, die erfüllt werden müssen. Also das müsste man dann einfach in einem längeren Diagnostikgespräch abklären. Aber ein großer Marker ist die Kontrolle. Also das heißt, wenn ich die Kontrolle verloren habe, wie oft und wann ich etwas konsumiere, dann sollte man schon vorsichtig sein, dass man nicht in die Abhängigkeit stürzt. Also wenn ich die Kontrolle über etwas verliere und nicht mehr abschätzen kann, wann greife ich hin und wann lasse ich sein, da ist Vorsicht geboten.
Okay, ja, ich denke, das ist gut, wenn man so diese Warnzeichen kennt, dass man das dann beobachten kann. Und fällt es den Menschen normalerweise sehr schwer, sich das einzugestehen, dass sie sich in einer Abhängigkeit befinden, oder nehmen das Menschen oft sehr gut an?
Nein, es ist meistens sehr schwierig. Also man spricht ungefähr von im Durchschnitt 10 Jahren, bis sich abhängige Personen tatsächlich in Behandlung begeben. Und das ist sehr, sehr lang. Also gerade wir in Österreich sind ja eine Konsumgesellschaft, die Alkohol sehr in den Mittelpunkt stellen und auch oft sehr runterspielen. Ja, also es fällt sehr vielen Personen schwer. Es braucht meistens, entweder es braucht Druck von außen oder der Leidensdruck ist dann schon so groß, dass sie sagen, ich muss jetzt wirklich was machen. Also es ist nicht einfach und ich würde da auch Angehörigen empfehlen, zu Angehörigengesprächen zu gehen, zu versuchen, abhängige Personen zu motivieren, etwas dagegen zu machen. Ja.
Ja. Ich glaube, bei Zwangsstörungen ist es ja zum Beispiel auch so, dass das einfach noch eine sehr, sehr schambesetzte Krankheit ist, wo es, glaube ich, auch der Durchschnitt 10 Jahre sind, die Menschen brauchen, bis sie da Hilfe in Anspruch nehmen.
Ja, genau. Meistens ist es die Scham. Und es ist leider so, dass es bei uns psychische Erkrankungen oder psychische Störungen immer noch Tabuthema ist, sozusagen, beziehungsweise sich einzugestehen, ich habe ein psychisches Problem. Das macht man nicht so schnell, als wenn man zum Arzt geht, weil ich mir den Fuß gebrochen habe oder so. Mhm. Also man sucht viel schneller jemanden Hilfe auf, wenn man ein körperliches Leiden hat, weil das einfach gesellschaftlich akzeptiert wird. Und wenn ich ein psychisches Leiden habe oder beeinträchtigt bin, dann hört man oft Sätze wie, reiß dich zusammen oder geh bitte, so schlimm ist das doch nicht. Und man wird einfach nicht ernst genommen. Ja, also da kann man nur unsere Gesellschaft so gut wie möglich motivieren und da ein bisschen sensibler zu werden. Aber es geht, die Tendenz ist die richtige. Also ich habe das Gefühl, es wird besser.
Ja, ich denke auch. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir als Gesellschaft einfach immer offener werden. Und ich finde das auch immer positiv, wenn Leute, die eine Vorbildfunktion haben, einfach auch von ihrer Geschichte erzählen. Weil es gibt ja auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die dann erzählen, sie hatten auch mal psychologische Schwierigkeiten, also oder haben jetzt zum Beispiel auch aktuell psychische Schwierigkeiten, aber können ihrem Alltag eben trotzdem gut nachgehen, weil wenn man eine Behandlung in Anspruch nimmt, dann kriegt man das ja meist auch wieder gut in den Griff.
Genau. Und es muss ja nicht einmal zu einer Erkrankung kommen. Also alleine die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Psyche kann ja schon Positives bewirken. Also da muss es ja nicht gleich in eine Störung kippen, sondern wenn man sagt, okay, ich besuche jetzt einen Therapeuten oder eine Psychologin, um mich selbst besser kennenzulernen, um mich selbst besser reflektieren zu können, das ist ja schon einmal ein Reflexionsprozess und eine Offenheit an sich. Also es muss ja nicht immer gleich zu einer Störung kommen. Also schon allein in die Richtung offener zu werden, ist ja schon ein großer Profit für uns alle.
Denke ich auch. Schön gesagt. Dann hast du vorher auch vom Biofeedback erzählt. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Das habe ich auch selber mal ausprobiert, also im Rahmen der Selbsterfahrung. Und das war für mich auch sehr interessant. Also, dass man dann wirklich beim Atmen eben die Atemlinie sieht, denn wie tief man einatmet, wie tief man ausatmet und die Temperatur wird ja auch gemessen. Also, das fand ich wirklich sehr spannend. Da lernt man sich irgendwie auf einer anderen Ebene auch nochmal kennen und sieht wirklich vor sich, dass Körper und Psyche einfach zusammenhängen.
Genau. Also die Psychophysiologie sozusagen, wir sprechen da vom vegetativen Nervensystem. Normalerweise hat man das Gefühl, dass man den eigenen Körper jetzt nicht großartig beeinflussen kann. Also wenn der Blutdruck hoch ist, dann wird mir geraten, Sport zu machen. So. Aber dass man da eigentlich auch durch Prozesse, die man selbst in Gang setzt, Einfluss nehmen kann, das ist vielen so nicht bewusst, genauso wie du vorher mit der Atmung das gesagt hast. Beispiel, ja? Also wenn ich an einer Angststörung leide und Panikattacken habe oder wenn ich gestresst bin oder wenn ich gerade wütend bin, dann fängt mein Körper automatisch an, schnell in die Brust zu atmen. Das ist ein ganz normaler biologischer Prozess, weil da wird mein Körper auf Leistung vorbereitet. Da geht es um Kampf oder Flucht und mein Körper wird jetzt programmiert, aha, ich muss jetzt Leistung erbringen. Wenn ich mir das bewusst werde, dass diese Prozesse da jetzt gerade beginnen, kann ich dagegen steuern. Das heißt, wenn ich merke, aha, wenn ich da achtsamer damit umgehe, wenn ich meine Wahrnehmung schule und merke, aha, meine Atmung beginnt jetzt schneller zu werden, beginnt jetzt eher in den Brustbereich zu kommen, dann kann ich versuchen, eine tiefere, langsame Bauchatmung entgegenzusteuern und so den ganzen Körper wieder zu beruhigen. Das braucht am Anfang ein bisschen Übung, damit man das überhaupt wahrnimmt. Aber mit der Zeit, je mehr man das übt, desto besser kann man da Ängste, Aggressionen oder Stress entgegenwirken. Also da kann man sehr viel selber bewirken, mit Biofeedback oder mit anderen Entspannungsverfahren.
Wie viele Sitzungen hat man dann normalerweise, wenn man Biofeedback-Einheiten macht?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir bieten das ja im stationären Bereich an. Und ich würde sagen, im Schnitt kommen die Leute 4 bis 5 Mal zu uns. Aber das ist jetzt wirklich maßgeschneidert auf unser stationäres Setting. Wenn man das privat ambulant macht, dann kommt es natürlich darauf an, warum kommt man, was ist das Ziel. Also man kann das auch weiter ausbauen. Aber so 4 bis 5 Sitzungen würde ich auf jeden Fall ansetzen. Wie viel hast du gemacht? Wie viele Einheiten in der Selbsterfahrung?
Ich hatte eigentlich nur eine Einheit, das war so eine diagnostische. Dass man eben wirklich mal sieht, wie reagiere ich auf Stress, also wie reagiert mein Körper auf Stress. Und dann eine kurze Intervention am Schluss auch nochmal, wo ich versucht habe, die Parameter anzupassen, also die Atmung tiefer werden zu lassen und an das anzupassen, wie es am Bildschirm eben war, dieser Idealzustand, wie es sein sollte.
Ja, verstehe. Also dieses Atemtraining wird ja auch in Yoga angewendet, in Meditation und so weiter. Aber bei Biofeedback haben wir halt den Vorteil, dass wir es wirklich auf einem Bildschirm sehen. Also wir sehen, wie verläuft meine Atemkurve, ich sehe, wie ist meine Temperatur im Körper, ich sehe, wie verläuft der Puls. Und je nachdem, wie ich was mache, verändert sich das auf einmal. Also da hat man halt zumindest diese Rückmeldung, wie verlaufen gerade meine körperlichen Prozesse. Das ist der Vorteil darin.
Das stimmt. Genau. Was ich auch spannend gefunden habe, also das bietest du ja in deiner Praxis auch an, ist Walk and Talk. Das fällt mir jetzt beim Thema Atmung irgendwie auch ein, weil dieses tiefe Einatmen, sich entspannen, auch in der Natur draußen sein, wo man auch die frische Luft hat. Kannst du da vielleicht ein bisschen noch darüber erzählen, was das genau ist?
Ja, also Walk and Talk ist eine Methode im psychologischen Bereich, die eigentlich noch gar nicht so wirklich etabliert ist. Also das kommt aus dem amerikanischen Bereich, schwappt jetzt gerade so ein bisschen in den europäischen Bereich rüber und ist im Coaching schon etabliert, aber in der psychologischen Behandlung eigentlich noch fast gar nicht, was ich eben sehr schade finde. Und deswegen will ich alle Kollegen und Kolleginnen dazu ermutigen, das auch anzuwenden. Und zwar die einzige Veränderung, die wir machen, ist, wir treffen uns nicht in der Praxis im klassischen Sinne, also in den Praxisräumlichkeiten, sondern ich gehe mit meinen Klienten und Klientinnen raus in die Natur, dorthin spazieren und wir machen dort die ganz normale Behandlung, die wir sonst auch machen, nur halt draußen in der Natur und im Wald. Also das ist wissenschaftlich anerkannt, das weiß jeder, dass die Natur sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirkt. Das heißt, das Stresslevel sinkt, wenn ich in die Natur gehe, der Erholungsfaktor ist gegeben, ich komme besser zur Ruhe. Also die Natur hat von sich aus einen ruhenden und positiven Effekt auf uns. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, wir wissen auch alle, dass uns Bewegung gut tut, eben nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche, weil sich die beiden Gehirnhälften einfach viel besser miteinander in Verbindung setzen in der Bewegung. Das nutzen wir, um das Wohlbefinden zu steigern. Also das heißt, es geht um die Bewegung und es geht um die Natur und beides hat einen positiven Effekt auf unser Wohlbefinden und das kann man so gesehen nutzen. Das Einzige, wo man da halt ein bisschen aufpassen muss, ist, dass die Rahmenbedingungen einfach ganz anders sind. Also das heißt beispielsweise, das Wetter spielt einen Einfluss. Ja? Also ich kann jetzt nicht mit meinen Klienten und Klientinnen in den Sturm rausgehen. Ja? Das hat man in der Praxis halt nicht. Das ist halt ein Faktor, auf den man achten muss, beziehungsweise auch die körperliche Kondition ist ein Thema. Das heißt, ich muss vorher immer schauen, okay, wie groß kann die Runde sein, die wir gehen oder was ist körperlich möglich. Da muss man einfach immer schauen, dass die Therapeuten-Klienten-Beziehung so gut ist, dass man offen miteinander spricht. So, was traue ich mir zu? Was schaffe ich? Und wenn ich nicht mehr weitergehen kann, das dann auch ohne Scham zu sagen, so, ich brauche eine Pause. Das ist mir jetzt wichtig. Natürlich ist auch ein Einflussfaktor, dass da andere Leute draußen sind. Ja, also ich persönlich handhabe das so, dass wir vorher einfach immer besprechen, wenn wir gerade ein Thema miteinander besprechen, das kein anderer hören soll, dann machen wir eine kurze Pause, wenn jemand vorbeigeht. Wenn jemand vorbeigegangen ist, dann sprechen wir weiter. Ja? Wenn ich merke, der Klient oder die Klientin spricht weiter, obwohl jetzt da Leute sind, dann merke ich, okay, das ist ihm gerade eh nicht so wichtig, ob da vielleicht jemand was mithören könnte, weil wir gehen ja eh weiter. Also es sind einfach so ein paar Faktoren, die man da unter anderem berücksichtigen muss, aber ich habe da wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht und es bietet sich auch für eine Reihe an psychischen Leidenszuständen an.
Ja. Genau. Und gibt es Problembereiche, wo es sich besonders anbietet? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, bei Burnout vielleicht, weil das ist ja oft deshalb weil man eben sehr überarbeitet ist oder weil man vielleicht zu viel Zeit vom Computer auch verbringt oder so viel Zeit drinnen verbringt und eben in der Arbeit, dass das dann so eine Erholung einfach ist, in die Natur rauszugehen.
Ja, also Burnout absolut. Ja. Alles, was mit Stress zu tun hat, alles, was mit Überarbeitung zu tun hat, aber auch Depressionen. Also wir wissen ja, dass Bewegung und Natur ein wesentlicher Faktor in der Depressionsbehandlung ist. Also das bietet sich auch sehr gut an, dass man sich nicht sozial isoliert, nicht zurückzieht, nicht die Räume verdunkelt und niemanden sehen und niemanden hören möchte, sondern im Gegenteil, dass man rausgeht, dass man die Natur wieder spürt, wieder wahrnimmt. Dann bezüglich Abhängigkeitserkrankungen haben wir vorher auch schon gesprochen. Also wir haben das im Anton-Brocksch-Institut auch mit Gruppen gemacht, dass wir einfach gruppenweise rausgegangen sind. Da haben die Kollegen und Kolleginnen auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Es ist deswegen auch ein spannender Faktor, weil ich zum Beispiel Achtsamkeitsübungen einbauen kann. Ich kann Genussübungen einbauen. Also das heißt, es muss nicht immer nur das Defizit im Vordergrund stehen, sondern es geht auch darum, mal das Positive wieder zu erleben. Also ja. Das heißt, mich selbst zu spüren, die Natur zu spüren, mich besser wahrzunehmen, was finde ich gerade schön, was macht mir gerade Freude. Also wieder ein bisschen weg von diesem defizitorientierten Kontext hin zum, was macht mir Spaß, was tut mir gut. Ja. Und das kann man eigentlich bei fast allen Belastungen hernehmen. Und ein positiver Nebeneffekt für Personen, die übergewichtig sind, ist natürlich auch die Bewegung.
Ja, da schlägt man dann zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Also einerseits die körperliche Bewegung und dann andererseits, dass der Psyche dadurch natürlich auch besser geht.
Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist bei Schmerzpatienten. Also da geht es wieder um die Rücksprache, was ist möglich, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen, ohne meine Schmerzen zu verstärken. Das ist was, wo man ein bisschen aufpassen muss auch.
Okay. Dann hast du jetzt gerade ein Wort gesagt, wo ich mir gedacht habe, ja, das passt perfekt. Also als Übergang zur nächsten Frage, weil das hat mich nämlich auch noch sehr interessiert, wenn du jetzt gemeint hast, Ressourcenorientierung. Also das ist auch was mir sehr wichtig ist, eben auch der Fokus aufs Positive und nicht nur auf das, was nicht gut funktioniert. Da hast du ja bei diesem Seminar, wo ich dabei war, hast du auch von der positiven Psychologie erzählt. Kannst du da vielleicht auch ein bisschen etwas drüber erzählen, wie du dazu gekommen bist oder was das genau ist, positive Psychologie?
Also ich habe die Ausbildung gemacht zur Trainerin der positiven Psychologie. Und zwar in Graz war das beim Dr. Streit. Und die positive Psychologie ist ein sehr, ja, ich würde sagen, ein neuer Bereich. Also der ist jetzt noch nicht so etabliert, sondern das ist eher was gerade am Kommen ist. An sich die Ansätze der positiven Psychologie, die gibt es schon immer. Aber was neu ist, ist jetzt zu schauen, okay, es gibt diese systematische Erforschung, zu schauen, was tut mir gut, was fördert mein Wohlbefinden, wie kann ich mehr Glücksmomente empfinden, wie kann ich mehr Freude empfinden. Das heißt, wir gehen eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen von diesen Defiziten weg. Ja. Was sind meine Schwächen, was drückt mich runter, sondern machen so ein bisschen einen Perspektivenwechsel hin zum Positiven. Ja. Also das heißt, die positive Psychologie versucht zu erforschen, welche Faktoren tun uns gut und welche Faktoren können wir versuchen zu fördern. Und das breitet sich jetzt auch schon aus. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch schon Bereiche in der Pädagogik, die positive Psychologie einfließen lässt, also bei Kindern und Jugendlichen. Das gibt es im Leadership, also Positive Leadership ist auch ein Bereich, wo man versucht, Führungskräfte zu schulen. Okay, wie führe ich meine Teams eher positiv und nicht defizitorientiert negativ? Und eben jetzt auch im Bereich der Psychotherapie beziehungsweise der psychologischen Behandlung schaut man auch, okay, wie kann ich eben diese Stärken wieder hervorheben? Also was tut mir gut? Womit fühle ich mich wohl? Und das macht die positive Psychologie.
Ja, das finde ich auch einen sehr schönen Ansatz. Kenne ich eben aus anderen Bereichen auch, aus dem Coaching oder auch aus der Beratung, dass man da auch oft sehr ressourcenorientiert arbeitet und einfach schaut, wo sind die Stärken der Person. Weil es ist ja auch so, überall, wo etwas nicht funktioniert oder vielleicht eine Schwäche ist, aber irgendeine Stärke ist ja trotzdem da.
Genau.
Hast du da Tipps oder Tricks für den Alltag oder etwas, wo du dir bei der Ausbildung gedacht hast, das ist besonders hilfreich?
Also ein Tipp, den ich selbst bei mir anwende und den ich auch sehr gern mit Klienten und Klientinnen mache, das nennt sich Three Blessings. Das ist eh relativ bekannt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich mache das halt immer so, dass man sich am Abend, bevor man schlafen geht, überlegt, 3 Dinge, die heute schön waren. Ja? Mhm. Also was die 3 Dinge haben mir heute gut getan, welche waren heute super. Und das muss jetzt gar nichts Großartiges sein. Also da geht es jetzt nicht um den Praterausflug, sondern da geht es darum, hat mir der Kaffee in der Früh geschmeckt? Oder habe ich heute die Sonne draußen genossen? Oder habe ich vielleicht schöne Stunden mit einem Freund oder einer Freundin verbracht? Und zu dieser Frage, also ich suche mir 3 Dinge aus, die schön waren. Und dann überlege ich mir dazu, was habe ich persönlich dazu beigetragen? Also das heißt, welchen Beitrag habe ich dazu beigetragen, dass es überhaupt schön war? Ja, das fördert noch einmal die Selbstwirksamkeit, also dass ich persönlich dazu beitragen kann, dass es mir gut geht. Beispiel, wenn ich heute die Sonne super schön fand, dann habe ich persönlich dazu beigetragen, dass ich mir die Schuhe angezogen habe, die Jacke angezogen habe und vor die Tür gegangen bin. Also ganz, ja. Das können ganz banale Beispiele sein, aber nur um, gerade am Abend fangen wir oft, wenn wir schlafen gehen, an zu grübeln. Und um diese Negativspirale des Grübelns ein bisschen aufzubrechen, versuchen wir mal, diese Negativspirale in eine Positivspirale zu wandeln. Das heißt, wir reflektieren mal über die positiven Dinge. Genau, also das ist sozusagen einer meiner Lieblingsübungen. Das hat auch verschiedene Namen. Manche nennen das Sonnentagebuch, manche nennen das Glückstagebuch. Also es geht einfach nur darum, den Fokus ein bisschen auf das Schöne zu lenken. Sonst zu Tipps und Tricks. Also ich bin ein großer Fan von Genussübungen. Mhm. Das kennt man auch aus der Verhaltenstherapie. Ich finde ja, jeder sollte mehr genießen im Alltag. Und das muss sich jetzt nicht nur auf Essen beziehen, das kann sich auf alle Sinneswahrnehmungen beziehen. Ja. Höre ich ein schönes Musikstück an? Genieße ich die Natur? Habe ich ein gutes Abendessen gemacht? Und habe ich schöne Zeit mit Freunden oder Freundinnen verbracht? Also immer wieder so ein bisschen zu schauen, okay, wie kann ich mir den Tag ein bisschen versüßen? Was kann ich genießen heute? Und dann halt wirklich auch so alle Sinne durchgehen. Also unsere Sinne, wir haben ja so spannende Sinne, die wir eigentlich überall einbauen können. So ein bisschen zu schauen, okay, was habe ich heute gesehen, gehört, geschmeckt? Gab es vielleicht schöne Gerüche? Also mehr genießen wäre auch
ja. Spannend. Ja, da kann ich nur zustimmen. Ja. Da habe ich eben auch schon die ein oder andere Technik einfach gelesen in psychologischen Büchern oder halt kennengelernt bei Kollegen oder bei der Arbeit. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr nützlich, ja. Und da merkt man einfach auch so schnell Resultate, dass das wirklich funktioniert.
Mhm, genau.
Richtig. Wenn man das mal eine Woche lang jeden Abend macht, dass man die Erfolge aufschreibt und was heute gut gelaufen ist. Also ich finde, da merkt man wirklich sehr schnell, dass man sich einfach besser, energetischer fühlt und dass das einfach wirklich eine Auswirkung hat.
Genau. Und nur so als kleinen Zusatz noch, also so ein Kritikpunkt, was man oft zu hören bekommt, der positiven Psychologie ist so ein bisschen eine Schönmalerei. So, ja? Also dass die positive Psychologie so ein naiver Optimismus sein soll. Das würde ich gerne nur klarstellen, dass die positive Psychologie nicht heißt, dass ich mich jetzt nur mehr aufs Positive fokussieren soll und ein Rundum-Optimist werden soll, nein, sondern die positive Psychologie braucht auch schon die, ich sage es jetzt mal, die Downs, um wieder ein Up zu erleben. Also es geht schon um dieses, ja, um diese Schwankungen oder dieses Auf und Ab, um eben diese schönen Momente wieder besser genießen zu können. Also es geht nicht darum zu sagen, ich darf nie wieder negative Gedanken haben oder ich muss jetzt das Schlechte vollkommen rauslöschen. Es geht nur darum, alles wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu heben und eben beide Seiten der Münze wahrzunehmen.
Also einfach so ein gesunder Optimismus und eine gesunde Resilienz.
Genau, richtig.
Passiert es dann auch manchmal, dass sich Menschen bei dir melden und sagen, also sie haben zwar jetzt keine Schwierigkeiten, aber sie würden einfach gerne Techniken lernen, wie sie ihr Wohlbefinden aufrechterhalten können oder wie sie vorsorgen können, dass sie gerade in stressigen Zeiten, so wie jetzt gerade, wo eben oft nicht klar ist, gibt es wieder einen Lockdown oder nicht oder wie geht es jetzt eigentlich weiter. Gibt es da Leute, die sich auch da melden und sagen, sie wollen sich einfach ein paar Ressourcen aneignen, Ressourcen stärken?
Leider nicht oder leider nur sehr wenige. Also es kommen wenige, die sagen, ich möchte präventiv handeln, schön wär's. Aber was schon oft vorkommt, ist eben, dass Leute sagen, naja, ich habe zwar jetzt keinen großen Leidensdruck, aber es gibt ein paar Bereiche, die ich einfach mehr reflektieren möchte, andere Perspektiven bekommen möchte, also wo jetzt keine psychische Erkrankung im Vordergrund steht, sondern die einfach sich selbst erfahren möchten mehr. Das kommt schon immer wieder vor. Und so, was du jetzt gerade angesprochen hast, die Corona-Krise, das merke ich in der Praxis sehr, dass das wirklich jeden beschäftigt. Also egal, inwiefern da jetzt ein Leidensdruck da ist oder nicht, aber das zieht sich einfach in unser aller Leben und in alle Bereiche. Und da macht sich wirklich jeder Gedanken darüber. Also das merkt man schon. Ja, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber das zieht sich durch die Bank. Es gab ja jetzt auch Studien darüber, dass Corona eben nicht nur eine körperliche Erkrankung ist, sondern ganz im Gegenteil auch die ganzen Maßnahmen, die gesetzt werden, massive psychische Probleme mit sich tragen. Ich meine, wir sind ja alle soziale Wesen, wir haben alle Bedürfnisse nach sozialer Interaktion und Austausch. Und wenn uns dann vorgegeben wird, wir müssen uns isolieren, dann macht das was mit uns.
Ja.
Ja, und das betrifft nicht nur Pensionisten, die eh schon eher oft ein alleines Leben führen, sondern das geht bis in den Kindergarten, dass die Kinder nicht verstehen, warum darf ich jetzt nicht zu meinem Freund oder meiner Freundin gehen. Also das ist, was das meiner Meinung nach sich noch sehr, sehr weit ziehen wird und auch im psychologischen Bereich wir noch sehr lange damit arbeiten werden.
Das glaube ich auch, ja. Es gibt so wie immer bei allen meinen Interviewpartnern noch so viele Fragen, die ich jetzt noch gerne fragen würde. Aber wie kann man dich jetzt finden, wenn man sich denkt, da würde ich mich gerne mal melden oder das hat jetzt interessant geklungen mit der positiven Psychologie. Wie kommen die Leute zu dir?
Wie kommen die Leute zu mir? Also am besten über meine Homepage, weil da stehen alle Informationen drauf, also www.evelyngrösel.at und da stehen auch Kontaktdaten drauf, da kann man sich gerne bei mir melden und mit jeglichen Fragen oder Anliegen oder wie auch immer. Und sollten Personen dabei sein, denen ich jetzt nicht weiterhelfen kann, weil einfach die Fragestellung nicht in meinen Bereich fällt, dann verweise ich auch gerne auf andere Professionen, ja, oder auf andere Berufsfelder, die sich mit sowas auskennen. Also sehr gerne melden.
Alles klar. Dann möchte ich mich bei dir für das wirklich sehr interessante Interview bedanken. Also ja, es war mal wirklich interessant zu hören, was ihr genau im Anton-Brocks-Institut anbietet, aber auch was du in der privaten Praxis anbietest. Und vor allem sich auch mal über positive Psychologie und Walk and Talk zu unterhalten, was ja eher Konzepte sind, die vielleicht im englischsprachigen Raum einfach schon ein bisschen mehr Platz eingenommen haben, aber bei uns vielleicht noch nicht so bekannt sind.
Genau. Ja, ich danke sehr. Das war sehr spannend. Danke.